Deutschlandfunk, das war der Tag.
Am Mikrofon für Sie bis Mitternacht, Daniel Heinrich. Guten Abend. Bundesumweltministerin Svenja Schulze, SPD, hat einen Entwurf für ein Klimagesetz vorgelegt, das für viel Kritik sorgt bei der Union. Warum? Das habe ich Anja Weisgerber, CSU-Obfrau im Umweltausschuss, gefragt. Das volle Interview mit ihr hören Sie in wenigen Minuten. Der Bundesgerichtshof hat die Position der VW-Kunden bei Klagen im Dieselskandal gestärkt. Deutschland erzielt einen Rekordüberschuss von 58 Milliarden Euro. Und der Papst und Papst Franziskus hat zum Auftakt des Anti-Missbrauchs-Gipfels in Rom ein 21-Punkte-Papier vorgelegt. Tag 2 dieser Konferenz heute. Daraus könnten die Leitlinien der katholischen Kirche im Kampf gegen sexuellen Missbrauch werden. All dies sind Themen dieser Sendung, die wie immer mit der Presseschau um kurz vor Mitternacht endet. Thema dort unter anderem der Dieselskandal. Umweltministerin Svenja Schulze hat viel vor. Die SPD-Ministerin will per Gesetz regeln, um wie viel Bereiche wie Verkehr, Industrie oder Landwirtschaft ihren Treibhausgasausstoß Jahr für Jahr senken müssen. Hintergrund: Deutschland soll sein Klimaschutzziel für 2030, nämlich 55% weniger Treibhausgase als 1990, erreichen und EU-Vorgaben einhalten. Das sorgt für Ärger bei der Koalition im politischen Berlin. Gerade aus der Union kommt viel Kritik. Klimaplanwirtschaft, eines der Stichworte. Frank Capellan berichtet.
Zum Wochenanfang blieb es ruhig bei den Genossen. Am Ende der Woche aber erhöhen sie den Druck. Dass die Union die ambitionierten Klimaschutzpläne der sozialdemokratischen Umweltministerin blockiert, blieb anfangs weitgehend unkommentiert. Nun aber mischt sich sogar der Vizekanzler ein. Finanzminister Olaf Scholz stärkt seiner Kabinettskollegin Svenja Schulze im Gespräch mit dem ARD-Hauptstadtstudio den Rücken. Dass sie den Entwurf für ein Klimaschutzgesetz nun direkt ins Kanzleramt geschickt habe, begrüßt der stellvertretende SPD-Vorsitzende. In diesem Jahr noch müsse das Gesetz kommen.
Ich sehe das optimistisch. Alle haben sich verpflichtet, dass sie eigene Vorschläge machen. Und ich gehe davon aus, dass die Kollegen daran arbeiten.
Svenja Schulze drängt auf ein Rahmengesetz, mit dem die Bundesregierung alle Ressorts zu konkreten Maßnahmen zwingen könnte. Nach Plänen der SPD-Ministerin sollte es feste Mengen an erlaubten CO2-Emissionen geben für die Bereiche Energie, Industrie, Verkehr, Gebäude, Landwirtschaft und Abfallwirtschaft. Mit strengen Zielvorgaben für die einzelnen Sektoren will SPD-Ministerin Schulze die Treibhausgasemissionen bis 2030 gemäß den EU-Zielen drastisch reduzieren und bis 2050 um mindestens 95% senken. Unionspolitiker brandmarken all das als Klimaplanwirtschaft. Das wird es mit CDU und CSU nicht geben, erklärt der CDU-Wirtschaftsexperte Joachim Pfeiffer.
In der Union hat die Tatkraft, Klimaschutz voranzustellen, gerade nachgelassen, wenn es konkret werden soll.
Kontert Carsten Schneider im Gespräch mit unserem Sender. Der Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion verweist darauf, dass der Klimaschutz per entsprechendem Gesetz Bestandteil des Koalitionsvertrages ist. Mit dem Kohleausstieg habe seine Partei Ordnung in die Umweltpolitik gebracht. Das müsse nun mit einem Klimaschutzgesetz fortgeführt werden.
Die Ziele 2020 waren nicht mehr zu erreichen, aber 2030 müssen wir sie erreichen. Wenn wir es nicht schaffen in Deutschland, dann fühlt sich China und andere Länder überhaupt nicht mehr daran gebunden. Und dann ist der Erfolg, den wir in Paris hatten, mit einer großen internationalen, waren ja fast alle Länder dabei, Zustimmung, dieses globale Problem Erderwärmung, Klimaschutz gemeinsam anzugehen, dann ad absurdum geführt. Und deswegen muss Deutschland da liefern.
Finanzminister Olaf Scholz verweist zudem darauf, dass Strafzahlungen drohen. Sollte Deutschland die Klimaziele reißen, dafür, so seine Warnung, werde dann die gesamte Bundesregierung haften müssen. Grüne und Linke begrüßen die Klimaschutzpläne der Sozialdemokraten. Es handelt sich erstmals um ein echtes Klimaordnungsrecht. Statt unverbindlicher Gummiparagraphen, urteilt Lorenz Beutin von der Linkspartei. Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter zweifelt allerdings, dass sich Schulze wird durchsetzen können. Positiv sei aber erst einmal, dass sie ihre Kabinettskollegen beim Klimaschutz treibe.
Umweltministerin Svenja Schulze legt ihren Entwurf für das Klimaschutzgesetz vor. Aus Berlin war das der Bericht von Frank Capellan. Umweltministerin Svenja Schulze von der SPD will also andere Ressorts per Gesetz mit drohenden Einschnitten im Haushalt und Sofortprogrammen zum Klimaschutz zwingen. Darüber sprechen will ich mit Anja Weisgerber von der CSU. Sie ist Mitglied im Bundestag und Obfrau im Umweltausschuss. Guten Abend.
Guten Abend.
Frau Weisgerber, Ihr Parteifreund, der bayerische Ministerpräsident Markus Söder, der hat in seiner Neujahrsansprache gesagt, es ist nicht die Frage, ob der Klimawandel kommt, sondern ob wir bereit sind, uns zu verändern, um ihn zumindest zu verlangsamen. Nach den Vorschlägen von Svenja Schulze müsste in der CSU jetzt dementsprechend Kollektivjubel ausbrechen, oder?
Nein, ganz so ist es nicht. Wir wollen echten Klimaschutz und keine Klimabürokratie. So wie der Entwurf jetzt vorgelegt wurde, spart das Gesetz kein Gramm CO2 ein. Und ich bin der festen Überzeugung, wir werden unsere Klimaziele nur schaffen, wenn wir überall dort Maßnahmen auf den Weg bringen, wo es sinnvoll ist. Die Maßnahmen müssen kosteneffizient sein und wir müssen mit dem eingesetzten Euro so viel wie möglich CO2 einsparen, die größtmögliche Klimaschutzwirkung erzielen.
Aber Frau Weisgerber, wenn ich da mal dazwischen gehen darf, wenn Sie CO2 ansprechen, in dem Vorschlag können wir ja lesen, CO2-Budgets sind vorgesehen, sprich für unsere Hörer, stößt ein Sektor zum Beispiel mehr CO2 oder mehr Treibhausgase aus als erlaubt, soll die Differenz auf die folgenden Budgets angerechnet werden. Das ist auch von Wissenschaftlern befürwortet. Warum sträubt sich da die Union?
Wir müssen uns auf die Maßnahmen konzentrieren und dürfen uns jetzt nicht in Streitigkeiten über Sektorziele, Emissionsbudgets oder Strafen verheddern. Die Emissionsbudgets werden dann heruntergebrochen auf die einzelnen Sektoren. Es sollen Strafen verhängt werden. Umweltministerin Schulze läuft an die Wand gegenüber den anderen Ministern. Mir wäre es wichtig gewesen, im Team zusammen mit den Ministern zunächst die Maßnahmen auf den Weg zu bringen. Und ich muss hier ganz klar sagen, allem voran ist hier Bundesfinanzminister Scholz gefordert. Wir fordern die ganze Zeit schon einen Gesetzentwurf zur steuerlichen Förderung der energetischen Gebäudesanierung. Er begrüßt jetzt den Vorschlag von Schulze, aber legt gleichzeitig die Maßnahme, die so viel Potenzial hat, im Gebäudebereich, wo wir 30-40% des CO2-Ausstoßes haben, legt er einfach nicht vor. Wir brauchen Quartiersansätze, wir brauchen auch in den öffentlichen Liegenschaften Sanierungsfahrpläne. Wir müssen das CO2-Gebäudesanierungsprogramm der KfW weiter ausbauen. In allen Bereichen, auch im Verkehr und natürlich auch in der Energie, müssen wir die Maßnahmen auf den Weg bringen. Wir haben jetzt die Ergebnisse der Kohlekommission. Wir werden als Industrienation zum einen aus der Kernenergie aussteigen und gleich.
Frau Weisgerber, lassen Sie mich mal dazwischen gehen. Frau Weisgerber, ich glaube, die Message ist angekommen, dass Sie mit der SPD da nicht ganz zufrieden sind. Dann lassen Sie uns doch mal auf ein unionsgeführtes Ressort kommen, das Innenministerium. Parteifreund Horst Seehofer hat da die Leitung. Da wird es jetzt im Gebäudebereich keine Kommission geben, obwohl der Koalitionsvertrag ein zeitlich paralleles Vorgehen von Bau- und Verkehrsbereich vorsieht. Warum keine Kommission?
Weil der Gebäudesektor und das Bauministerium an der Stelle schnell Maßnahmen auf den Weg bringen will. Und die Maßnahmen liegen auf dem Tisch. Ich sage es nochmal.
Aber da würde doch eine Kommission helfen.
Die Förderung der energetischen Gebäudesanierung würde enorme Potenziale heben. Wir hätten auch die Steuerberater bundesweit, die im Endeffekt die Sanierung der bestehenden Gebäude mit promoten würde. Wir würden die Anreize schaffen. Da liegen die Maßnahmen auf dem Tisch. Wir müssen sie umsetzen. Wir müssen einfach diese Maßnahmen angehen.
Und was hindert Sie daran, die umzusetzen?
Ganz einfach. Bauminister Seehofer hat dies gefordert, mehrfach. Er steht zu 1000% dahinter. Aber der Finanzminister, es ist in seinem Ressort, muss dieses Steuerinstrument vorlegen. Und deswegen möchte ich an der Stelle auch den Finanzminister stellen. Er kann sich jetzt hinter Schulze stellen mit dem Gesetz. Aber wir brauchen von ihm in allen Sektoren letztendlich die Gelder. Und da muss einem auch Klimaschutz etwas wert sein.
Also
und
ich fasse mal zusammen, Frau Weisgerber, die SPD. Ich fasse mal zusammen, Frau Weisgerber, die SPD ist also komplett schuld. Die Union macht alles richtig und deswegen geht bei der Klimapolitik nichts voran. Ist das Ihre Kernmessage?
Das ist sehr plakativ. Wissen Sie was? Mir geht es darum, gemeinsam etwas zu erreichen. Ich komme aus dem Europäischen Parlament und kenne sehr gut das Zusammenarbeiten über Parteigrenzen hinweg. Wir werden zum Beispiel auch die Grünen in den Bundesländern brauchen, um die Steuerinstrumente auf den Weg zu bringen. Und deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich es nicht verstanden, dass die Ministerin jetzt erst ein Rahmengesetz vorschlägt, das sehr konfliktträchtig ist und wir nicht gemeinsam erstmal, und ich setze auch immer noch darauf, dass das noch gelingen kann, Stück für Stück die Maßnahmen auf den Weg bringen und dann letztendlich im Ergebnis auch etwas für den Klimaschutz erreichen. Und deswegen meine versöhnlichen Worte, Ich hoffe darauf, dass wir uns jetzt an den Tisch setzen und einfach unsere Hausaufgaben machen, was das Artikelgesetz und die Maßnahmen im Detail angeht.
Sie haben Ihre europapolitische Vergangenheit angesprochen. Unter dem Motto Hashtag Fridays for Future demonstrieren viele Jugendliche weltweit seit Wochen für den Klimaschutz. Das hat die EU-Kommission ausdrücklich gelobt. Wie will man diesen Jugendlichen, die Angst um ihre Zukunft haben, so eine Streitereikultur in Berlin verdeutlichen, erklärbar machen?
Also erstmal muss ich sagen, ich habe großen Respekt vor dieser Bewegung der jungen Menschen.
Aber Sie können die Frustration nachvollziehen, wenn man aus Berlin immer nur Streitereien hört.
Also ich möchte an der Stelle sagen, wir müssen auf allen Ebenen den Klimaschutz voranbringen. Und ich bin wirklich auch begeistert, was wir auf internationaler Ebene schaffen. Ich war auch wieder jetzt in Katowice bei den internationalen Klimaverhandlungen. Wir müssen in Deutschland unsere Hausaufgaben machen, ganz klar. Mit den Maßnahmen und ich setze darauf, dass dies auch gelingt, jetzt gerade durch den öffentlichen Druck, dass wir was zustande bringen.
Also bis Ende des Jahres Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase sinken, das klappt.
Wir werden die Maßnahmen auf den Weg bringen und das Ganze in einem Rahmen auch als Maßnahmengesetz, als Klimaschutzgesetz verabschieden. Da bin ich zuversichtlich und wir werden auch über die verschiedenen Vorschläge, die in dem Zusammenhang auf den Tisch liegen, diskutieren. Auch da versuche ich immer Brücken zu bauen als Klimabeauftragte, auch aufgrund meiner europäischen Vergangenheit. Aber wir brauchen übrigens auch die europäische Ebene. Wir haben jetzt zum Beispiel gerade auch die CO2-Grenzwerte für den Pkw-Bereich enorm verschärft, aber auch für die LKWs hat es jetzt letzte Woche eine Einigung gegeben. Auch darüber werden wir im Verkehrssektor letztendlich auch den Umstieg anreizen, weil die Automobilindustrie auch letztendlich die Daumenschrauben auch von der EU angezogen bekommt. Und das ist richtig so, denn letztendlich ist Klimaschutz eine Chance für die Wirtschaft, eine Chance für die Arbeitsplätze. Da sind wir uns alle einig und deswegen bin ich zuversichtlich. Ich möchte nicht, dass wir mit Streit drüber kümmern, sondern ich strecke die Hand aus und möchte mich an einen Tisch setzen, was die Maßnahmen angeht.
Das halten wir so fest und dann freuen wir uns auf Kompromisse in Berlin. Anja Weisgerber, CSU, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Ja, Sie haben es gehört, da gibt es noch viel Stoff zum Nacharbeiten. Das war auch Thema unserer Kommentarsendung. Barbara Schmidt-Matern, die Autorin, Klimaschutzziele, eine Herausforderung, in Anführungsstrichen, für die Große Koalition. Nächstes Thema. Klares Urteil in Karlsruhe. Das oberste Zivilgericht im Land, der Bundesgerichtshof, hat die Position der VW-Kunden bei Klagen im Dieselskandal gestärkt. Das BGH hat erklärt, dass ein Neuwagen mit einer illegalen Abschalteinrichtung mangelhaft sei und der Käufer Anspruch auf Ersatz habe. Konsequenz unter anderem: für Autoverkäufer wird es schwieriger, die Ersatzlieferung eines Neuwagens zu verweigern. Verbraucherschützer freuen sich, Gigi Deppe berichtet.
50.000 Menschen haben nach Angaben von VW mittlerweile wegen der illegalen Software geklagt. Aber viele Klagen haben das oberste deutsche Zivilgericht, den Bundesgerichtshof, noch nicht erreicht. Meist haben sich VW oder die Händler vorab mit den Kunden geeinigt, ihnen Geld gezahlt, sodass die Gerichtsverfahren nicht weitergingen. Einem von ihnen, einem Mann aus der Oberpfalz, ist es nun aber doch gelungen, zumindest einen Hinweis vom BGH zu bekommen. Gerichtssprecherin Dietlind Weinland.
Es handelt sich zwar nur um eine vorläufige Rechtsauffassung des Senats, allerdings muss man sehen, dass dem eine gründliche Prüfung der Rechtslage vorausgegangen ist und der Senat seine vorläufige Rechtsauffassung in einem 19-seitigen Beschluss begründet hat.
Die BGH-Richter haben einen Hinweis gegeben und daraufhin war auch hier das Verfahren zu Ende. Offensichtlich ist der VW-Händler hier dem Kunden ebenfalls entgegengekommen. Aber die Besonderheit, die BGH-Richter haben ihren Hinweis veröffentlicht. Und damit ist doch in der Welt, was sie denken, wie die Dinge zu sehen sind.
Der Bundesgerichtshof hat eine vorläufige Einschätzung vorgenommen. Er hat vorläufig sich geäußert, dass eine unzulässige Abschalteinrichtung einen Mangel darstellen dürfte und dass damit dem Käufer gegen den Händler Gewährleistungsansprüche zustehen.
Manche Juristen hatten tatsächlich einen Mangel verneint. Aber damit steht fest, wer ein solches Auto gekauft hat, hat Rechte, zum Beispiel auf Nachbesserung oder Neulieferung. Außerdem stellt der BGH noch einen wichtigen Punkt fest. Selbst wenn es das Auto in der Form nicht mehr gibt, kommt als Ersatzlieferung auch ein Nachfolgemodell in Betracht. Der Kläger war nämlich in der Vorinstanz beim Oberlandesgericht Bamberg gescheitert, weil die Richter dort annahmen, der Kunde kann kein neues Auto als Ersatz bekommen, denn genau diesen Tiguan gibt es nicht mehr. Damit räumen die BGH-Richter jetzt aber auf. Sie sagen, wenn es den alten Tiguan nicht mehr gibt, dann muss unter Umständen ein neuer geliefert werden, auch wenn der mehr PS hat und länger ist. Trotz dieser Klärung gibt es aber noch eine Menge offener Rechtsfragen. Zum Beispiel, so Dietlend Weinland.
Nicht beantwortet ist die Frage, ob ein Mangel vorliegt, wenn schon ein Software-Update aufgespielt wurde.
Trotzdem ist der Hinweis aus Karlsruhe wichtig.
Für die unteren Instanzen ist die Entscheidung des Senats von einer ganz großen Bedeutung, denn sie hat Indizwirkung und es ist zu erwarten, dass die unteren Instanzen sich daran orientieren werden.
Gut möglich, dass auch viele der anderen offenen Fragen vom Bundesgerichtshof noch in der nächsten Zeit geklärt werden. Denn nicht alle werden wegen eines lukrativen Angebots die Klage fallen lassen.
Aus Karlsruhe, Gigi Deppe. Inzwischen ist die grausame Tat über 2 Jahre her. Der Anschlag auf dem Berliner Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz hat im Winter 2016 Deutschland erschüttert. 12 Menschen starben, über 70 wurden verletzt. Nun gerät ein Vertrauter des Attentäters Anis Amri ins Visier des Bundestagsuntersuchungsausschusses. Die Ausschussmitglieder wollen Bilal Ben Ammar befragen, was jedoch schwierig werden dürfte, denn Ben Ammar wurde bereits im Februar 2017, also kurz nach dem Anschlag, nach Tunesien abgeschoben. Claudia von Laak.
Die Opposition im Amri-Untersuchungsausschuss greift zur höchsten Steigerungsform. Maximal merkwürdig sei dieser Vorgang.
Es ist hoch dubios.
Das ist maximal befremdlich.
Und maximal irritierend.
So sehen es Konstantin von Notz, Grüne, und Benjamin Strasser, FDP. Worum geht es genau? Ein Vertrauter von Anis Amri, dem Attentäter vom Breitscheidplatz, wurde etwa 6 Wochen nach dem Attentat abgeschoben, obwohl der Fall da noch längst nicht aufgeklärt war. Nun behauptet heute ein Nachrichtenmagazin mit Bezug auf interne Informationen aus den Sicherheitsbehörden, dieser als islamistische Gefährder geführte Mann sei gleichzeitig Mitarbeiter des marokkanischen Geheimdienstes gewesen. Vielleicht dies ein Grund für seine schnelle Abschiebung? Die Opposition verlangt Aufklärung. Benjamin Strasser, FDP.
Wir wissen, dass Bilal Ben Ammar sich getroffen hat mit Anis Amri kurz vor dem Anschlag. Und dann ist es mehr als verwunderlich, wenn solch ein Zeuge, gegen den im Übrigen ein Ermittlungsverfahren als Tatbeteiligter des Breitscheidplatz gelaufen ist, wenn ein solcher Mann schneller abgeschoben wird, als wir überhaupt gucken können.
Interessant in diesem Zusammenhang, der marokkanische Geheimdienst hatte die deutschen Kollegen einige Wochen vor dem Terroranschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt explizit vor Anis Amri gewarnt. Der als islamistische Gefährder geführte Amri war allerdings zu diesem Zeitpunkt von den Sicherheitsbehörden als nicht akut bedrohlich eingeschätzt worden. Die Warnung der Marokkaner wurde nicht genügend ernst genommen. Der Kontaktmann Amris, Bilal Ben Ammar, war nach dem Attentat zunächst festgenommen und vom Bundeskriminalamt befragt worden. Der grüne Innenpolitiker Konstantin von Notz.
Wenn Sie sich die Vernehmungsprotokolle angucken, dann kann man einfach nur irritiert zurückbleiben, weil das dem Anschlag, der Dimension dieses Anschlags und dieser zentralen Rolle, die Ben Ammar für Amri auf jeden Fall gehabt hat, ob nun mit der Tat oder einfach nur als Zeuge, werden diese Vernehmungen nicht gerecht.
Außerdem soll ein bislang unbekanntes Video vom Tatort aufgetaucht sein. Es könnte möglicherweise belegen, dass der später abgeschobene Ben Ammar zum Tatzeitpunkt vor Ort war. Mahmoud Özdemir, SPD-Mitglied im Amri-Untersuchungsausschuss, nimmt die Sicherheitsbehörden vor Vorwürfen in Schutz. Es sei logisch und sinnvoll gewesen, den Kontaktmann Amris so schnell wie möglich abzuschieben.
Wir wissen, dass wir eine gefährliche Person in Deutschland haben. Und wir wissen, dass diese Person möglicherweise einen Anschlag plant oder an einem Anschlag beteiligt sein könnte und so weiter. Das ist doch das Natürlichste, dass man dieser Person habhaft wird, sie vernimmt und dann anschließend so schnell wie möglich versucht, außer Landes zu schaffen, damit wir die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes schützen.
Innenminister Horst Seehofer hat mitgeteilt, er wolle die Angelegenheit prüfen lassen. Die Strafverfolgungsbehörden hätten damals der Abschiebung zugestimmt, so das Innenministerium. Der Amri-Untersuchungsausschuss will den abgeschobenen Tunesier vorladen und als Zeugen vernehmen.
Irritationen um Amri-Helfer. Claudia von Laak berichtete. Blick auf den Vatikan. Tag 2 des Antimissbrauchsgipfels. Wie will die katholische Kirche herausfinden aus dieser Krise um den massenhaften Missbrauch von Kindern? Auf dem Gipfeltreffen im Vatikan gibt es Vorschläge, Diskussionen, auch Schuldeingeständnisse. Führende Vertreter der katholischen Kirche haben heute dazu aufgerufen, gemeinsam Verantwortung zu übernehmen. Jörg Seiselberg berichtet aus Rom und nimmt in seinem Beitrag Papst Franziskus in den Blick.
Die stille Regie des Papstes prägt die Konferenz zunehmend. Formal hört Franziskus nur zu, sitzt in der Mitte des Podiums in der Synodenaula und verfolgt als Beobachter die Diskussionen. Mit seinen 21 Punkten aber, die er gestern überraschend in die Konferenz eingebracht und an die 190 Teilnehmer verteilen ließ, prägt Franziskus die inhaltlichen Debatten. Ja, bestätigt Pater Federico Lombardi, Moderator der Veranstaltung, des Papstes Denkanstöße, so die offizielle Bezeichnung, spielten eine Rolle auch in den nicht öffentlichen Runden der Konferenz. Sie sind aufgenommen worden mit, sagen wir, Dankbarkeit von den Teilnehmern. Sie sind geworden zu einer der Anregungen, einer der Linien des Nachdenkens in den verschiedenen Arbeitsgruppen. Unter anderem hatte der Papst in seinen 21 Punkten vorgeschlagen, Laien bei der Untersuchung von Missbrauchsvorwürfen einzubinden, die Ermittlungsbehörden zu informieren, in der Priesterausbildung die Auseinandersetzung mit dem Thema Missbrauch zu verstärken, unabhängige Meldestellen zu schaffen und Schritte festzulegen, wie Bischöfe, die sich etwas haben zu Schulden kommen lassen, verlässlich aus dem Amt entfernt werden. Detaillierte Vorschläge, wie diese Regeln konkret aussehen könnten, lieferte heute der amerikanische Kardinal Blaise Cupich. Danach sollen die Verantwortlichen von Kirchenprovinzen gegen Bischöfe vorgehen, wenn diese beschuldigt werden, sie hätten Missbrauch geduldet oder gedeckt. Bei den kircheninternen Ermittlungen sollen Laien künftig ausdrücklich beteiligt werden, so Kardinal Cupich. Die Einbeziehung von Laienexperten wird in Zukunft notwendig für die Güte des Prozesses und den Wert der Transparenz. Auch bei den vom Papst gewünschten künftigen Meldestellen wurde Cupich konkret. Aufmerksamkeit soll darauf gerichtet sein, unabhängige Meldemechanismen zu schaffen in der Form von speziellen Telefonnummern und/oder Internetportalen, um korrekt Beschuldigungen entgegenzunehmen bzw. weiterzuleiten. Damit liegen erstmals detaillierte Vorschläge auf dem Tisch, wie in der katholischen Kirche Bischöfe abgesetzt werden vom Meldeverfahren bis zur Verurteilung. Erstmals offen benannt wurde heute auch ein Problem, das bislang vorzugsweise am Rande der Konferenz und hinter vorgehaltener Hand ausgesprochen wurde. Nach Ansicht der Franziskus-Anhänger im Vatikan nehmen viele Kirchenvertreter in Afrika und Asien das Thema Missbrauch immer noch nicht ausreichend ernst. Mit dem indischen Kardinal Gracias wurde heute ausgerechnet ein Vertreter Asiens deutlich. Kein Bischof darf zu sich selbst sagen, dieses Problem des Missbrauchs in der Kirche betrifft mich nicht, weil in meinem Teil der Welt die Dinge anders sind und es nur in Europa, Amerika und Australien ein Problem ist. Brüder und Schwestern, das ist einfach nicht wahr. Ich wage zu sagen, diese Fälle gibt es überall, auch in Asien, auch in Afrika. Das Pikante, der Ankläger Gracias selbst sieht sich derzeit Vorwürfen ausgesetzt, er habe Missbrauch in seiner Heimat nicht angemessen verfolgt. Missbrauchsopfer in Indien werfen Gracias vor, er habe Meldungen über Missbrauch ignoriert bzw. nichts gegen die mutmaßlichen Täter unternommen. Der Vatikan hat an Gracias als Referent heute festgehalten, obwohl gestern auch der britische Sender BBC berichtet hatte über mutmaßliche Versäumnisse Gracias im Fall eines Jungen, der von einem Priester vergewaltigt worden war.
Tag 2 des Antimissbrauch-Gipfels im Vatikan, Jörg Seiselberg. Um 23 Uhr und gerade 33 hören Sie den Deutschlandfunk, die Sendung Das war der Tag. Wir machen weiter mit den Kurzberichten. Bei den Ermittlungen zum massenhaften Kindesmissbrauch auf einem Campingplatz in Lüttke ist Beweismaterial verschwunden. Der Missbrauchsfall wächst sich somit zu einem handfesten Polizeiskandal aus. Stefan Lauscher.
155 Datenträger, CDs, DVDs, ein ganzer Koffer voll mit möglichem Beweismaterial ist verschwunden und die Liste der offenen Fragen wird immer länger. Wieso wurde, nachdem schon am 30. Januar das Fehlen aufgefallen war, erst 3 Wochen später das Innenministerium informiert? Warum wurde ausgerechnet ein Polizeianwärter mit der Sichtung des Beweismaterials betraut? Es gibt Gerüchte, auch Polizisten könnten mit den Tätern unter einer Decke stecken, aber es gibt kein Ermittlungsverfahren. Warum nicht? Der Landrat im Kreis Lippe hat heute den Leiter des Kriminalkommissariats in Detmold entlassen. NRW-Innenminister Reul kündigt im Landtag eine 100-prozentige Aufklärung an. Das sei nicht nur seine Pflicht als Minister, sondern auch sein persönliches Projekt.
Die Ankündigung von Donald Trump, alle US-Soldaten aus Syrien abziehen zu wollen, hatte im vergangenen Jahr für große Irritationen gesorgt. Nun rudert die US-Administration zurück. Arthur Landwehr.
Um Frieden zu erhalten, werden wir befristet eine kleine Einheit in Syrien belassen, so die amerikanische Regierungssprecherin Sarah Huckabee Sanders. Etwa 200 Soldaten würden bleiben, auch wenn Präsident Donald Trump einen vollständigen Abzug amerikanischer Truppen angekündigt hatte. Trump war in seiner eigenen Partei für diese Entscheidung Ende vergangenen Jahres heftig kritisiert worden. Vor allem teilten weder wichtige Militärs noch Sicherheitspolitiker seine Einschätzung, dass der Islamische Staat endgültig besiegt sei. Entsprechend Lob gab es von republikanischen Abgeordneten nach der heutigen Entscheidung. Es ist gut, wenn die USA Teil einer stabilisierenden Streitmacht in Syrien sind, so der republikanische Senator Lindsey Graham in einem Interview. Seine große Sorge sei, dass die USA ein Vakuum hinterlassen könnten, das dann vom Iran gefüllt werde. Außerdem könnten die USA so dabei helfen, dass es nicht zu einem bewaffneten Konflikt zwischen der Türkei und den Kurden komme. Auf keinen Fall nämlich dürfe wieder so ein Desaster entstehen wie beim Rückzug der USA aus dem Irak. Mit der Entscheidung, wenigstens eine kleine Einheit in Syrien zu belassen, will Donald Trump auch Großbritannien und Frankreich dazu animieren, militärisch in Syrien präsent zu bleiben.
Angesichts einer drohenden Lebensmittelknappheit hat Nordkorea die Vereinten Nationen um humanitäre Hilfe gebeten. Antje Passenheim.
Die Vereinten Nationen seien sehr besorgt über die Versorgungslage in Nordkorea, sagte Sprecher Stéphane Dujarric.
There is a food gap of about 1.4 million tons expected for 2019.
Es fehlen rund 1,4 Millionen Tonnen Lebensmittel für dieses Jahr, darunter Reis, Weizen, Kartoffeln und Sojabohnen. Die Ernte sei wegen hoher Temperaturen, Dürreperioden und Überschwemmungen mager ausgefallen. In dem Bericht aus Pyongyang wurde nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters aber auch ein weiterer Grund für die Knappheit angeführt, die UNO-Sanktionen gegen das Land. Die Essensrationen in Nordkorea müssten deshalb fast halbiert werden. Dujarric bestätigte.
The government has requested assistance from the international humanitarian organizations.
Die Regierung in Pyongyang habe internationale Hilfsorganisationen um Unterstützung gebeten. Die USA haben Nordkorea bereits Wirtschaftshilfe versprochen, für den Fall, dass es ein Atomprogramm aufgibt.
Damit kommen wir zur Börse, wie es auf dem Frankfurter Parkett aussah. Ola Herrmann.
Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft trübt sich weiter ein. Dies ging aus dem vielbeachteten IFO-Geschäftsklima-Index hervor. Er war im Februar zum 6. Mal hintereinander gesunken. Doch die Anleger störte das offensichtlich nicht. Am letzten Handelstag gewann der DAX nochmals 34 Punkte auf 11.457. Damit war es auf Wochensicht ein Anstieg von 1,5% und die längste Gewinnserie seit 5 Monaten. Die Anleger setzten auf eine Lösung im Zollstreit zwischen den USA und China. Denn zwischen den beiden mächtigsten Volkswirtschaften gibt es weitere Gespräche. Volkswagen verkaufte im vergangenen Jahr mehr Wagen, steigerte Absatz und Gewinn, trotz Dieselskandal und schärferer Abgasregeln. Um die Aktionäre bei Laune zu halten, erhöhte Europas größter Autobauer die Dividende. Die Euphorie hielt sich an der Börse in Grenzen. VW-Aktien kaum bewegt. Gemeinsam ist man stärker. Nach diesem Motto bündeln die großen Autokonzerne Daimler und BMW ihre Kräfte und mischen den Markt für Carsharing auf. Allein im vergangenen Jahr war der Markt für Mietwagen um 17% gewachsen. Deshalb wittern auch BMW und Daimler in der Branche weiterhin gute Geschäfte und verschmelzen ihre Carsharing-Sparte. Aktien von BMW und Daimler am Ende jedoch nur geringfügig im Plus. Stark gefragt hingegen waren Aktien von Wirecard. Die jüngsten Turbulenzen hätten keine Auswirkungen auf das Geschäft. So beschwichtigte der Chef des Münchner Bezahldienstleisters. Wirecard-Aktien ragten an der DAX-Spitze mit Kursaufschlägen von 4,5% heraus.
Ein richtig schickes Venue hat sich die Partei Die Linke da ausgesucht. Das World Conference Center in Bonn ist seit heute Abend Schauplatz für den Parteitag der Linken. In den Räumlichkeiten direkt am Rhein, die Vereinten Nationen auch nebendran, wird seit einigen Stunden debattiert. Der Fokus liegt auf der Europäischen Union. Bislang tut sich Die Linke schwer, Gutes über die EU zu sagen. Wie verlief der Auftakt des Parteitags? Matthias von Lieben war dabei.
Es ist ein klares Bekenntnis zu Europa, das Linken-Chefin Katja Kipping in ihrer Rede am späten Nachmittag ausgesprochen hat.
Wir wollen kein Auseinanderbrechen der EU. Wenn wir die konkrete EU-Politik kritisieren, dann niemals mit dem Ziel, dass es zurückgeht in ein Nebeneinanderher der Nationalstaaten. Als Sozialistinnen und Sozialisten wollen wir kein Zurück in die Vergangenheit. Wir kämpfen immer um eine andere Zukunft, um ein anderes Europa.
Nicht alle in der Partei unterstützen diesen Kurs in der Europapolitik. Die Linke ist in der Frage über ihr Verhältnis zur EU uneins. Der Streit um das richtige Maß zwischen EU-Kritik und Zustimmung zu Europa sorgt auf dem Europaparteitag in Bonn bereits nach einem Tag für die eine oder andere Debatte. Kipping und ihr Co-Parteivorsitzender Bernd Rixinger wollen eine europapolitische Neuausrichtung mit positiveren Botschaften, anders als 2014. Dabei haben sie auch die neuen linken Wählermilieus im Blick. Junge Menschen in Großstädten, die oft proeuropäisch eingestellt sind. Kipping nutzte ihre Rede dazu, um die linken Kräfte in Europa aufzufordern, sich dem erstarkenden Rechtspopulismus entgegenzustellen, verteidigte jedoch auch die bisweilen kritische Haltung der Partei zur EU.
Ich bin überzeugt, auf eine andere EU hinzuarbeiten, ist die größere Liebeserklärung an Europa, als zuzulassen, dass alles so bleibt, wie es ist. Denn der jetzige Zustand der EU, der spielt den Rechten und den Marktliberalen in die Hände. Und das dürfen wir nicht zulassen. Das ist unsere Verantwortung.
Die Linke trete an, um stärker zu werden in Europa. Kein einfaches Unterfangen. 7,4% der Wähler erreichte die Linke bei der letzten Europawahl. In aktuellen Umfragen liegt sie zwischen 6 und 8%. Positiv über Europa sprechen will aber auch der Außenpolitiker Stefan Liebig, der am späten Abend für einen Antrag warb, in dem er eine Republik der europäischen Regionen fordert. Aus seiner Sicht sollte die Perspektive der EU sein,
dass es irgendwann mal eine richtige europäische Regierung und ein richtiges Parlament gibt, das selber auch Initiativrecht hat, das auch über die Höhe seines Haushalts bestimmt und dem dann eine zweite Kammer zur Seite gestellt wird, in der die Mitgliedstaaten ihre Stimme einbringen können. Vielleicht so ähnlich wie die Bundesrepublik Deutschland, nur auf europäischer Ebene.
Die EU werde nur dann funktionieren, wenn man dafür auch Verantwortung übernehme. Die Stichwörter: gemeinsame Arbeitslosenversicherung, einheitliche Mindestlöhne. Dass es für sein Modell einer Republik Europa derzeit keine Mehrheiten gebe, dessen ist sich der Reformer Liebig jedoch bewusst.
Aber die Frage ist ja, was formuliert man für Visionen hier auf so einem Parteitag? Ist die Vision eher, es hat alles keinen Zweck, oder macht man Hoffnung? Ich bin da eher auf der Seite derjenigen, die sagen, wir brauchen Hoffnung und nicht Angst.
Vom linken Parteiflügel kommt hingegen die Forderung, die EU im Wahlprogramm als nicht zu reformieren einzustufen, insgesamt EU-kritischer aufzutreten. Es wird aber nicht damit gerechnet, dass der Antrag der Strömung mit dem Namen Antikapitalistische Linke bei der Abstimmung der 580 Delegierten eine Mehrheit finden wird. Etwas skeptischer ist zum Beispiel André Hunko, der europapolitische Sprecher der Linksfraktion im Bundestag. Eine Republik Europa könne er sich unter den derzeitigen Umständen nicht vorstellen. Seine Erwartungshaltung an den Parteitag ist klar.
Wir müssen hier mit einem Signal aus diesem Parteitag herausgehen, das kritisch ist zur gegenwärtigen Entwicklung der EU, das aber klar macht gleichzeitig, dass wir Internationalisten sind, dass wir für europäische und internationale Kooperation sind.
Morgen stehen die wichtigen Termine an. Dann soll das Europawahlprogramm verabschiedet werden und es folgen die Reden von Fraktionschef Dietmar Bartsch, Gregor Gysi, dem Präsidenten der Partei der Europäischen Linken, sowie von Parteichef Bernd Rixinger. Noch ist die Stimmung auf dem Parteitag relativ gelassen, was vielleicht auch daran liegt, dass mit der Absage von Fraktionschefin Sarah Wagenknecht eine schillernde Persönlichkeit fehlt. Doch auch André Hunko weiß,
die eigenen Debatten fangen jetzt erst an, von daher läuft sich der Parteitag, glaube ich, gerade warm.
André Hunko zum Schluss des Beitrags von Matthias von Lieben. Die Linke bekennt sich zu Europa. Aus Bonn der Bericht. Bund, Länder und Gemeinden haben im vergangenen Jahr mehr Überschuss erwirtschaftet als je zuvor. Ganze 58 Milliarden Euro, das hat das Statistische Bundesamt vermeldet, haben Bund, Länder, Gemeinden und Sozialkassen mehr eingenommen, als sie ausgegeben haben. Der fünfte Überschuss in Folge. Brigitte Scholtes berichtet, warum die Aussichten dennoch nicht rosarot sind.
Der Blick zurück scheint zu signalisieren, alles in Ordnung in der Wirtschaft. Denn der Staat, also Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherungen, haben im vergangenen Jahr ein sattes Plus von 58 Milliarden Euro erzielt. Das ist ein Rekordüberschuss und entspricht einer Quote gemessen am Bruttoinlandsprodukt von 1,7%. Ein beruhigendes Finanzpolster also, so scheint es. Das sieht Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank, anders.
Der Staat hat ja in den zurückliegenden Jahren, wo die Steuereinnahmen gesprudelt sind, sehr viele neue Ausgaben
beschlossen. Und diese Ausgaben müssen eben auch finanziert werden, wenn die Konjunktur nicht mehr so gut läuft. Und das wird, sage ich Ihnen, in ein, zwei Jahren zu einem deutlichen Problem werden.
Schon vor einigen Wochen hatte Bundesfinanzminister Olaf Scholz angekündigt, bis 2023 werde es eine Finanzierungslücke von insgesamt knapp 25 Milliarden Euro geben. Denn die Konjunktur läuft nicht mehr so gut. Das zeigt heute auch wieder der IFO-Geschäftsklimaindex. Er sank zum 6. Mal in Folge auf den nun niedrigsten Wert seit Dezember 2014. Ökonomen hatten schon mit einem weiteren Rückgang gerechnet. Deshalb zeigte sich Andreas Scheuerle, Volkswirt der DekaBank, noch recht gelassen.
Der Rückgang des IFO war nicht stark genug, dass die Alarmglocken schrillen, aber er war auch nicht schwach genug, um eine Entspannung zu erzeugen. Wir befinden uns hier im konjunkturellen Graubereich.
Die befragten 9000 Unternehmen bewerteten im Februar sowohl ihre aktuelle Geschäftslage als auch die Erwartungen schlechter. Für bemerkenswert hält Commerzbank-Chef Volkswirt Krämer jedoch vor allem eine Entwicklung.
Was mich auch beunruhigt ist, dass das IFO-Geschäftsklima für den Dienstleistungssektor jetzt seit einigen Monaten fällt. Der Dienstleistungssektor bedient ja vor allem die Binnennachfrage. Das heißt, die Binnennachfrage ist nicht mehr der Fels in der Brandung. Und das ist schon bedenklich.
Denn die Exporterwartungen waren in den letzten Monaten schon gesunken. Grund sind dabei vor allem der drohende Brexit und die schwelenden Handelskonflikte. Denn wenn China schwächele, dann leide auch Deutschland, erklärt Krämer.
Hinzu kommen natürlich auch die Drohungen des amerikanischen Präsidenten, Autozölle einzuführen. Und in dem Zusammenhang verstehe ich nach wie vor nicht, warum die Europäische Union nicht mehr tut, um Trump einfach den Wind aus den Segeln zu nehmen. Denn wir verlangen ja gegenwärtig auf Autos aus Amerika mit 10% einen höheren Zoll als die 2,5%, die nur die Amerikaner verlangen. Warum haben wir unsere Zölle nicht gesenkt auf das niedrigere amerikanische Niveau? Dann hätte Trump zu Hause einen Erfolg verkaufen können.
Deutschland aber dürfte von Autozöllen heftiger getroffen werden als die Nachbarländer. Immerhin, nach den Schwierigkeiten mit dem neuen Abgasstandard WLTP, fährt die deutsche Autoindustrie inzwischen ihre Produktion wieder hoch. Das dürfte unter anderem die Wirtschaft im ersten Quartal beflügeln. Für den weiteren Jahresverlauf aber ist das noch unsicher.
Rekordüberschuss in den öffentlichen Kassen, Brigitte Scholtes. Lange waren Daimler und BMW Erzrivalen, nun legen sie ihre Carsharing-Dienste unter dem Namen Share Now zusammen. Anglizismen gehören in der Branche zum guten Ton. Share Now setzt sich aus Drive Now und Car2Go zusammen. Die sonst konkurrierenden Autobauer wollen also einen gemeinsamen Mobilitätsdienst aufbauen. Dazu sollen neben erwähnten Carsharing Parken, Mitfahrdienste und auch der öffentliche Nahverkehr gehören. Dieter Nürnberger.
Der neue Name der gemeinsamen Mobilitätsplattform von Daimler und BMW wird ShareNow heißen. Allerdings erfolgt die Umbenennung nicht sofort. Für eine Übergangszeit bleibt es bei den beiden alten Namen Car2Go und DriveNow. Anglizismen gehören heutzutage zum guten Ton in der Start-up-Szene, weshalb Berlin der neue Firmensitz des gemeinsamen Joint Ventures sein soll. Auch weil, das ist die Erwartung der beiden Vorstandschefs, die neue Mobilität sich vor allem in den Metropolen dieser Welt etablieren wird. Auf dem Markt der Automobilhersteller sind Daimler und BMW Konkurrenten. Bei der neuen Mobilität wollen sie zusammenarbeiten und ihre Kräfte bündeln. Bereits heute habe man gemeinsam weltweit rund 4 Millionen Kunden in diesem Bereich. Sie sollen künftig nahtlos vernetzt werden, sagt Daimler-Vorstandschef Dieter Zetsche.
Of course, we were looking at some strengths.
Natürlich ging es uns um Stärke in diesem Bereich. Und wir erkannten, dass wir hier unsere ergänzenden Stärken durchaus vereinen können. Wir wollen somit ein gemeinsames, ein einzigartiges Unternehmen gründen, welches grundsätzlich alle derzeitigen Mobilitätsangebote umfasst. Natürlich beginnt es mit dem Auto, es geht weiter mit dem Aufladen oder auch mit dem Angebot von Parkmöglichkeiten. Und es geht generell um die Nachfrage nach Mobilität, vom eigenen Fahren bis zum Sharing, der gemeinsamen Nutzung eines Fahrzeugs also.
Vor allem in den Schlüsselregionen Europa und den USA soll die gemeinsame Mobilitätsplattform ausgebaut werden. Die beiden Konzerne wollen dafür 1 Milliarde Euro investieren. Ebenso sollen rund 1.000 neue Arbeitsplätze in Deutschland entstehen. In einem Verbund sollen bisherige Joint Ventures zusammengefasst werden, vom Anmieten eines Autos oder Fahrdienstes über digitale Parkraumbewirtschaftung bis hin zu Aspekten einer nahtlosen Reiseplanung, Fahrradverleih oder ein Ticket für den ÖPNV inklusive. Eine App für alles, sagt BMW-Vorstandsvorsitzender Harald Krüger.
Das alles sind effiziente Prozesse. Wir bieten ihnen Mobilitätskonzepte. Und genau deswegen sind wir anders. Im Vergleich zu anderen Mobilitätsanbietern geht es uns um Komplettlösungen. Wir wollen nicht nur einen Teil des Marktes bedienen.
Laut Bundesverband Carsharing entsteht durch den Zusammenschluss der bisherigen Angebote der beiden Unternehmen nun der größte Anbieter auf dem deutschen Markt. Viele Nutzer seien bisher ohnehin Kunden bei beiden Carsharing-Unternehmen gewesen, sagt Gunnar Nerke, Geschäftsführer des Bundesverbandes.
Es gibt ja einen Kosteneinsparungseffekt durch das Joint Venture. Aus Kundensicht ist es ja eigentlich so, gerade im Free-Floating-Bereich sind heute schon viele Leute zu beiden Systemen angemeldet, weil die im selben Geschäftsgebiet operieren und ich durch die Tatsache, dass ich beide nutze, die Zahl der Fahrzeuge, die mir zur Verfügung stehen, um das Doppelte steigere. Das heißt, dass diese Anbieter zusammengehen, ist, glaube ich, folgerichtig.
Somit könnte der Zusammenschluss auch zu sinkenden Preisen führen. Synergieeffekte könnten deshalb besonders in den Bereichen Verwaltung, Flottenmanagement, Service und Wartung erzielt werden.
Daimler und BMW setzen auf ein gemeinsames Carsharing. Dieter Nürnberger. Anfang der Woche hatte die ungarische Regierung ein Plakat vorgestellt. Darauf zu sehen der Kommissionschef der Europäischen Union, Jean-Claude Juncker, und George Soros, US-Milliardär ungarischer Herkunft. Darunter Behauptungen, die suggerieren, beide wollten illegale Migration nach Ungarn fördern. Das Plakat sorgt nun für mächtig Ärger auf europäischer Bühne. Geschlossen rückt die Spitze der Europäischen Volkspartei von der rechtsnationalen Regierungspartei Fidesz und Ministerpräsident Viktor Orbán ab. Aus Brüssel berichtet Paul Vorreiter.
Wie hältst du es mit Viktor Orbán? Diese Frage wird für europäische Christdemokraten immer brisanter. Jemand, der besonders schlecht auf den nach rechts gedrifteten ungarischen Ministerpräsidenten zu sprechen ist, ist der luxemburgische Chef der Christdemokraten Frank Engel, der den sofortigen Rauswurf der Fidesz-Partei aus der EVP fordert. Bedenken gegen Orbán hatte er schon viel früher geäußert, wie hier auf dem EVP-Parteitag in Helsinki.
Wir können es im Grunde nicht mehr tolerieren, dass jemand auf der einen Seite 5 Milliarden Euro von europäischen Steuerzahlern bekommt, um seine korrupte Clique an der Macht zu halten. Und auf der anderen Seite eine Anti-Brüssel- und Anti-EU-Kampagne nach der anderen führt.
Und nun scheint es eine Anti-EU-Kampagne zu viel zu sein. Seit Anfang dieser Woche mobilisiert die ungarische Regierung mit einem Plakat, dass Orbáns Lieblingsfeind, den US-Milliardär George Soros, zusammen mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker zeigt. Das Plakat suggeriert, beide förderten irreguläre Zuwanderung nach Ungarn. Die EU-Kommission klassifizierte das bereits prompt als Fake News.
Hungarians deserve facts, not fiction.
Ungarn verdient Fakten und keine Fiktion. Es gibt kein die da, sondern nur die EU und Ungarn, das mit am Tisch sitzt. Die Mitgliedstaaten entscheiden, in welchem Maße sie legale Einwanderung zulassen. Das ist unsere Antwort darauf.
Legal migration. So, this is our reply.
Jean-Claude Juncker, Zielscheibe der Kampagne, folgerte beim Besuch im baden-württembergischen Landtag diese Woche.
Es gibt zwischen Herrn Orbán und mir überhaupt keine Schnittmenge. Wieso soll er in einer Partei bleiben, in der ich auch bin, wenn es keine Gemeinsamkeit gibt?
Dass eine Plakatkampagne gegen Juncker, also gegen einen Politiker der eigenen Parteienfamilie, gefahren wird, für mehrere deutsche Christdemokraten und Soziale ist damit eine rote Linie überschritten. EVP-Fraktionschef und Bewerber um das Amt des EU-Kommissionspräsidenten Manfred Weber hat die Kampagne als inakzeptabel bezeichnet. Doch der CSU-Politiker, dem immer wieder ein zu laxer Umgang mit Orbán vorgeworfen wird, will zum letzten Schritt offenbar noch nicht übergehen. Bei Maybrit Illner im ZDF sagte er,
Viktor Orbán muss seine Richtung ändern, die er dort praktiziert.
Die Richtung ändern, das hieße vor allem, sich inhaltlich zu bewegen.
Die Grundsatzfrage ist, ob wir alle klar sind, bei den Grundrechten sie einzuhalten, sie umzusetzen und durchzusetzen.
Ausschluss, ja oder nein?
Und da gibt es für mich keinen Verhandlungsrabatt, auch für den Viktor Orbán innerhalb der EVP oder außerhalb.
Dass die Fidesz-Partei und ihr Grundrechteverständnis sich außerhalb der EVP befinden, davon müssen manche Vertreter der Parteienfamilie, zum Beispiel aus dem Benelux oder den nordischen Ländern, schon lange nicht mehr überzeugt werden. Bei einigen besteht aber auch die Sorge, Orbán und die Fidesz-Partei könnten außerhalb der EVP dem rechtspopulistischen Lager nach der Europawahl zu mehr Schlagkraft verhelfen.
Christdemokraten gehen auf Distanz zu Viktor Orbán aus Brüssel, war das der Bericht von Paul Vorreiter. Die Presseschau mit Sonja Helmke.
Die Einschätzung des Bundesgerichtshofs zu den Abschalteinrichtungen bei VW-Dieselfahrzeugen ist ein Thema. Die Kommentatoren begrüßen den Beschluss. In der Stuttgarter Zeitung ist die Rede von einem Meilenstein in der juristischen Aufarbeitung. Ein Ende ist aber noch lange nicht in Sicht. Die Schummelsoftware als Sachmangel zu beurteilen bedeutet, dass die Käufer Ansprüche haben. Aber es werden wohl noch Jahre vergehen, in denen Details zu klären sind. Die Heilbronner Stimme sieht den Beschluss als eine schallende Ohrfeige für die Wolfsburger. Mit ihrer Verzögerungs- und Vergleichstaktik dürfte VW nun nicht mehr weit kommen, denn die Kläger können sich berechtigte Hoffnung machen, dass die Gerichte in ihrem Sinne entscheiden werden. Die Südwestpresse aus Ulm bemerkt, in Deutschland konnte sich der Konzern bisher mit einem verpflichtenden Software-Update aus der Affäre ziehen. Außerdem ließen sich viele Dieselbesitzer auf einen Vergleich ein. Das könnte sich nun ändern. Auch wenn VW beschwichtigt, dem Konzern steht das Wasser bis zum Hals. 400.000 Kunden haben sich an der Musterfeststellungsklage beteiligt und die wird auch vor dem BGH verhandelt. Für den Tagesspiegel aus Berlin erscheint die Musterfeststellungsklage nur als bedingt geeignetes Instrument. Der digitale Großbetrug mit der verniedlichend sogenannten Schummelsoftware trifft zu viele Bürger, als dass die Angelegenheit auf einen Streit zwischen Kunden und Herstellern reduziert werden könnte. Die Dieselbesitzer angemessen zu entschädigen, bleibt eine Pflicht der Konzerne. Die Süddeutsche Zeitung kommentiert den Missbrauchsskandal in Lügde. Die Behörden verhalten sich, als gehe es um Fahrraddiebstahl. Nun wird bekannt, dass am Ende einer langen Kette von Fehlern in großem Umfang Beweismaterial verschwunden ist. 155 Datenträger mit brisantem Material. Ein solcher Fall gefährdet das Vertrauen der Bürger in den Staat. Der Fall offenbart aus Sicht der Neuen Osnabrücker Zeitung ein Behördenversagen, das erschüttert. Ein Skandal, der schonungslos aufgeklärt werden muss. Dabei muss auch die Frage beantwortet werden, ob individuelle Fehler oder strukturelle Defizite das Desaster auf Behördenseite mitverschuldet haben. Klar ist, die Arbeit von Zehntausenden Polizisten und Jugendamtsmitarbeitern darf durch den Fall nicht in Misskredit gebracht werden. Aber verfügen die Bereiche über ausreichend Personal, um den wachsenden Herausforderungen gerecht zu werden? Die Sicherheitsbehörden arbeiten jedenfalls in vielen Bereichen am Limit und das bereits seit Jahren. Der Kölner Stadtanzeiger meint, Schlamperei und Chaos oder kriminelle Energie, beides erschüttert das Vertrauen in die Polizei und damit in den Rechtsstaat. Die Serie von Unterlassungen und Falscheinschätzungen verstärkt aber auch die bittere Erkenntnis, dass es gegen eines der schlimmsten Vergehen überhaupt, den sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen, immer noch kein Alarm- und Frühwarnsystem gibt, das in jedem Kopf anspringt.
Sonja Helmke mit den Pressestimmen von morgen. Vielen Dank dafür. Das war's von uns. Das war's mit Das war der Tag. Morgen früh ab kurz nach 6 geht's an dieser Stelle weiter mit den Informationen am Morgen. Unter anderem Thema die Anti-Missbrauchskonferenz im Vatikan und der Machtkampf in Venezuela. Mein Name ist Daniel Heinrich. Danke fürs Zuhören. Kommen Sie gut durch die Nacht.